Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
Pro Jahr erkranken in Deutschland rund 13.700 Menschen an Leukämie, eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems. Professor Dr. Thorsten Haferlach ist Hämatologe und Experte auf dem Gebiet der Leukämie-Diagnostik und Therapie. Er war Oberarzt an verschiedenen großen Universitätskliniken und gründete 2005 das MLL, das Münchner Leukämielabor zur Diagnostik von Leukämieerkrankungen und Lymphomen, sowie das MLL-MVZ als angeschlossenes medizinisches Versorgungszentrum. Ich spreche jetzt mit Professor Haferlach über die Entwicklung neuer Methoden in der Diagnose von Leukämie, welche Rolle hier die künstliche Intelligenz spielt und welche Forderungen er an die Politik und unser Gesundheitswesen hat. Professor Dr. Thorsten Haferlach.
Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek.
Guten Tag beim BioM-Podcast, Professor Haferlach.
Guten Tag, ich freue mich, Sie hier bei mir zu Gast zu haben im Labor.
Professor Haferlach, Sie leiten das MLL, das Münchner Leukämie-Labor, seit fast 20 Jahren und bearbeiten mit einem Team von 340 Mitarbeitern über 125.000 Blut- oder Knochenmarkproben pro Jahr. Seit der Gründung hat das Labor mehr als 2,5 Millionen Befunde erstellt und über 750 peer-reviewed Publikationen selbst oder mitverfasst. Im MLL und MLL-MVZ, dem Versorgungszentrum, dem medizinischen, werden pro Jahr über 5000 Patientinnen und Patienten zur Diagnostik, zur Therapie und zur Beratung im Rahmen von Zweitmeinungen betreut. Das sind beeindruckende Zahlen. Was ist Ihre Mission mit dem Münchner Leukämielabor?
Ja, ich bin selber überrascht, dass diese Zahlen jetzt nach 20 Jahren im 20. Jahr so groß angestiegen sind über die Zeit. Wir haben ja das Ganze als Praxis und als Labor in Kombination im Jahre 2005 gegründet, weil wir feststellten, dass die Medizin sich rasch entwickelt. Ich bin selber Internist und Hämatologe. Ich habe jetzt letzte Woche mein 40-jähriges Berufsjubiläum theoretisch gefeiert. Ich hatte aber gar keine Zeit, es zu feiern. Auf jeden Fall bin ich so lange als Arzt tätig und sehe ja auch weiterhin täglich Patienten. Und parallel dazu habe ich mich seit über 30 Jahren mit der Diagnostik von diesen Leukämien und Lymphomen beschäftigt. Und wir haben dann vor über 20 Jahren festgestellt, dass der Bedarf an der Diagnostik weiter anstieg, einfach weil mehr Methoden vorhanden waren, um das Ganze zu beschreiben, was die Erkrankung ausmacht, aber eben auch, weil die Therapien spezifischer wurden, weil zunehmend mehr Menschen, die diese Erkrankung bekamen, sehr gut behandelbar waren und dann Verlaufsanalysen zusätzlich im positiven Sinne nötig waren oder eben Rückfälle diagnostiziert werden mussten. Und das war der Grund, diese Mission, die wir verfolgen, zu definieren, nämlich eine bestmögliche State-of-the-Art Leukämie-Diagnostik anzubieten für jede Einsendung, für jede Probe, die wir zugeschickt bekommen, das ist Blut oder Knochenmark, und mit einem maximal breiten Spektrum an Routinediagnostik immer cutting edge, also auf dem Weg auch damit Forschung zu befördern, und dadurch kommt es auch zu dieser hohen Zahl an Publikationen, an denen wir mitgeschrieben haben oder die wir geschrieben haben.
Welche technologischen Fortschritte haben die Leukämie-Diagnostik in den letzten Jahren revolutioniert und wie hat das MLL diese Entwicklungen integriert?
Ja, man kann es vielleicht zunächst mal mit zwei Begriffen überschreiben. Die Diagnostik in den letzten 20, 30 Jahren, aber auch gerade in den letzten 10 Jahren, hat sich von einer, jetzt kommen zwei Fremdworte, Phänotyp zu einer Genotyp-Diagnostik entwickelt. Was bedeutet das? Vor 20, 30 Jahren haben wir überwiegend etwas beschrieben, was wir zum Beispiel im Mikroskop sehen konnten. Wie etwas aussieht, wie die Zellen aussehen, ob die gutartig oder bösartig aussehen, wie viel Prozent von den bösartigen Zellen in der Blut- oder Knochenmarksprobe drin waren. Das galt auch für die Chromosomen, das gilt genauso auch heute noch für diese beiden Methoden, die zentral weiterhin wichtig sind und ganz entscheidende Weichen bei uns im Labor stellen und Schnittstellen darstellen. Aber wenn ich sage zum Genotyp hin, das heißt zur genetischen Beschreibung, dann sind das nicht nur die Chromosomen, dann sind das auch einzelne Gene. Also auf der DNA, auf der Erbinformation oder in der Leukämiezelle veränderte Informationen, die wir hier beschreiben können. Und dieser Schritt von einer phänotypbasierten zu einer genotypbasierten Beschreibung von bösartigen Erkrankungen, das ist die Revolution, die wir hier gerade erleben, die wir mitgestalten mit unseren Möglichkeiten, die wir hier im Labor in der Routine und in der Forschung anbieten können, aber die wir auch im Interesse der Patienten weiterentwickeln. Und deswegen macht das Ganze aus meiner und aus unserer Sicht so extrem spannend, weil wir eine Kombination von all diesen Methoden und Fachleuten, die das Ganze bearbeiten und am Ende auswerten, für alle diese Methoden hier in unserem Labor vereint arbeiten lassen. Und das macht für uns das Ganze viel spannender und für den einsendenden Arzt oder die Ärztin, die uns Proben schicken, aber auch für die Patienten deutlich umfassender und genauer als früher.
Das Ziel in der Krebstherapie ist ganz klar die personalisierte Behandlung, also eine spezialisierte Therapie mit größtmöglichem Erfolg und dabei so wenigen Nebenwirkungen wie möglich. Wie trägt das MLL zur personalisierten Medizin bei, insbesondere in Bezug auf die maßgeschneiderte Behandlung von Leukämie? Können Sie uns einige Beispiele geben, wie die Forschungsergebnisse des MLL direkt das Leben von Patientinnen und Patienten verbessert haben?
Das ist genau das Spannende, was wir hier erleben, um es zunächst mit zwei Zahlen zu beschreiben. Wir haben jetzt im Moment zwischen 300 und 800 Einsendungen pro Tag in unser Labor und die Hälfte dieser Proben haben wir schon mal gesehen. Das bedeutet, eine Hälfte kommt zum ersten Mal hier, meistens bei der Diagnose oder beim Ausschluss einer bösartigen Erkrankung. Und die andere Hälfte der Proben, die Patienten sind uns schon bekannt und die werden im Verlauf erneut geschickt zur Frage, ist die Leukämie noch da? Kommt sie vielleicht wieder? Wie viel ist noch da? Ist die aktuelle Therapie überhaupt noch erfolgreich? Oder muss man sie zum Beispiel verändern, was man heute kann? Weil man das Spektrum an Therapien bei Weitem größer vor sich hat, als man das noch vor 10 oder 20 Jahren hat. Was bedeutet das also für den einzelnen Patienten? Wir beschreiben, wenn eine bösartige Erkrankung, in diesem Fall eine Leukämie oder ein Lymphom vorliegt, am Tag der Diagnose in den nächsten maximal 10 Tagen, eher 2 bis 5 Tagen, genau die Untergruppe der jeweiligen Leukämie oder des Lymphoms. Das ist nicht eine Krebserkrankung, das sind nicht 10 verschiedene. Wenn man das auf die heute möglichen Untergruppen runterbricht, und aktuell gültig ist die WHO-Klassifikation von 2022, an der wir Mitautor sind, wenn man das auf die aktuelle Klassifikation herunterbricht, dann können wir hunderte von verschiedenen Subgruppen von Leukämien und Lymphomen unterscheiden. Das macht für die Diagnose einen sehr wichtigen Punkt, aber noch wichtiger, diese Untergruppen haben unterschiedliche Prognose, also die Wahrscheinlichkeit, geheilt oder leider nicht geheilt zu werden, und sie haben extrem unterschiedliche therapeutische Möglichkeiten. Und da genau da setzt die personalisierte Medizin an. Je genauer wir die Erkrankung beschreiben können, bis hin zum Genom, bis zu einer Analyse von 20.000, 22.000 Genen und ihren Veränderungen darin, umso genauer können wir auch die Medikamente heute aussuchen. Und wenn wir diese Medikamente spezifisch, also personalisiert für den einzelnen Patienten ausgesucht haben, das muss man sich so vorstellen wie der Haustürschlüssel, der nur bei einem zu Hause reinpasst und nicht woanders, dann können wir diese Proben auch genau auf diesem Schloss-Schlüsselprinzip weiterverfolgen und schauen, ob die Therapie noch funktioniert. Leider ist es manchmal so, dass die Leukämiezellen sich einen Ausweg überlegen und die Therapie rechts überholen oder links überholen. Das sehen wir dann aber auch. Und dann, wie eben schon gesagt, haben wir alternative Therapien zur Auswahl, die wir wiederum empfehlen können. Dann müssen wir die nicht mehr wirksame Therapie nicht fortsetzen, müssen die Kosten nicht investieren, müssen wir keine Nebenwirkungen für den Patienten letztlich riskieren, sondern eine bessere und hoffentlich erfolgreichere Therapie dann erneut ansetzen.
Wir hatten uns vorhin schon kurz unterhalten. Es ist noch gar nicht so lang her, da kannte jeder jemanden oder sehr viele kannten Menschen, die an Leukämie verstorben sind, und da gab es nicht so viele Therapiemöglichkeiten. Da sind jetzt Quantensprünge passiert.
Ja, das ist so. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir im Gegensatz zu der, wir nennen das solide Onkologie, das sind die Tumoren wie zum Beispiel Brustkrebs, Eierstockkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, mit den Proben, die wir aus dem Blut oder aus dem Knochenmark entnehmen können, die Leukämiezellen direkt zur Analyse da haben. Das bedeutet, wir sind in der Beschreibung der einzelnen Leukämie-Untergruppe extrem weit voran und zum Teil viel genauer, als man das bei den eben genannten anderen Tumoren heute machen kann. Wenn wir das aber heute machen können, dann können wir nicht nur die Leukämien besser beschreiben und verstehen, sondern wir können auch die Therapien besser entwickeln und, wie vorhin schon gesagt, nachverfolgen. Und genau diese Quantensprünge, das führt dazu, dass die Patienten heute entweder länger leben, was schon ein großer Erfolg ist im Vergleich zu früher, oder sogar deutlich besser geheilt werden können. Und da haben wir zum Teil Quantensprünge gesehen, wo vor 40 Jahren, als ich anfing als Arzt zu arbeiten, eine bestimmte Leukämieform, die chronische myeloische Leukämie, im Schnitt leider nach 4 Jahren zum Tode führte. Also nach 4 Jahren war leider schon die Hälfte der Patienten verstorben. Außer man wurde Knochenmark transplantiert damals, da gab es eine gewisse Heilungschance von ungefähr 60%. Aber dafür kam nicht jeder Patient in Frage. Wenn wir die gleiche Erkrankung heute diagnostizieren, und das ist seit dem Jahre 2000 anders, weil wir neue Medikamente haben, ganz gezielte, personalisierte Medikamente, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit für diese Patienten fast so, als hätten sie die Leukämie gar nicht gehabt. Also entspricht einer normalen Überlebenszeit. Und das ist so ein Beispiel, woran man sehen kann, wie viel die gezielte Therapie auf der Basis der genauen Diagnostik heute möglich macht.
Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie bei der Forschung und Behandlung von Leukämie begegnen und wie geht das Münchner Leukämielabor diese an?
Das hört sich jetzt fast ein bisschen zu banal an. Eine der großen Herausforderungen ist, dass die Infrastruktur vom Patienten und dem Arzt, der das Material zu uns sendet und uns hier in München mit den deutschen Möglichkeiten der Post nicht optimal ist. Es ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, denn bei dieser Diagnostik zählt ja nicht nur die Zeit vom Patienten zu uns und den Befund zurück zum Patienten, sondern wir brauchen auch frisches Material. Wir müssen uns also mal als erstes bei den großen Herausforderungen daran kümmern, dass das Material möglichst rasch hier zu uns kommt. Wir haben, wie vorhin schon gesagt, hunderte von Proben pro Tag. Wir haben insgesamt etwa 800 Standorte in Deutschland, die uns etwas schicken. Das muss organisiert werden. Das tun wir und daran arbeiten wir. Die zweite Herausforderung ist dann, aus dem riesigen Portfolio, das heute Leukämiediagnostik bedeutet und das wir hier vorhalten, die richtigen diagnostischen Methoden auszusuchen. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, weder inhaltlich noch im Workflow, was wir alles parallel untersuchen würden, noch finanziell gegenüber den Krankenkassen und dem Gesundheitssystem für jeden Patienten alle Analysen durchzuführen. Also ist die wichtige Herausforderung am Tag, wo die Probe kommt, zu entscheiden, was ist hier die Frage, welche Methoden müssen wir jetzt anwenden. Dazu haben wir klare Workflows, klare Regeln, nach denen vorgegangen wird, die den internationalen Richtlinien und den deutschen Richtlinien entsprechen und die wir in jedem Einzelfalle genau überprüfen und auch umsetzen müssen. Dann geht es darum, dass wir den Workflow rasch umsetzen, natürlich maximal richtig und kompetent. Wir haben da einen sehr großen Vorteil, dass wir bis zu 5 verschiedene Methoden mit dem gleichen Material an dem gleichen Patienten durchführen und uns gegenseitig helfen können. Also wenn eine Methode nicht ganz sicher ist, ob es jetzt A oder B ist, dann können wir uns durch die andere Methode helfen lassen und die sagen, guck lieber bei B, A kommt hier nicht in Frage. Das ist ein riesiger Vorteil, denn wenn man immer nur in einem Institut eine Methode hätte, dann muss derjenige das machen, was er macht. Aber was die anderen machen, das weiß er im Zweifelsfall nicht, weil man nicht vernetzt ist. Und dann kommt der entscheidende Punkt, und das ist noch wieder eine Herausforderung, die ganzen Befunde so zusammenzubringen, dass sie richtig, schlüssig und für den einsendenden Arzt und die Ärztin und damit automatisch für die Kommunikation zum Patienten verständlich sind. Denn wenn wir bei den so speziellen Möglichkeiten, die wir heute in der Diagnostik haben, im rein molekularbiologischen Slang schreiben würden, oder komplett nach Guidelines nur die Fachworte eins nach dem anderen, dann können wir nicht davon ausgehen, dass die einsendenden Ärzte und Ärzte da jedes Detail auf dem Schirm haben. Dafür ist es viel zu speziell geworden in den letzten Jahrzehnten, geschweige denn der Patient das verstehen kann. Und das ist ganz wichtig, wenn wir die Befunde nicht so schreiben, dass der Patient sie verstehen kann und der behandelnde Arzt, dann haben wir einen großen Fehler gemacht.
Welche Chancen sehen Sie denn Behandlung von Leukämie mit Hilfe von KT-Zellen?
Ja, da gibt es jetzt sehr viele neue Entwicklungen. Wir wissen das von der akuten lymphatischen Leukämie, dass es auf jeden Fall funktioniert. Wir wissen das von Lymphomen, wir wissen das vom multiplen Myelom, dass es sehr erfolgreich ist. Das sind also schon mal drei gute Beispiele aus dem Spektrum, das wir hier auch diagnostizieren, wo, wenn es nicht primär der Fall ist, dann im Rezidiv sehr erfolgreich damit behandelt werden kann. Bei einigen Subgruppen von Leukämien, die wir hier diagnostizieren, gibt es noch nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise ist es nicht so sehr erfolgreich, aber genau an diesen wird auch noch weiter geforscht und gearbeitet, sodass dieses Prinzip der Therapie im Moment nach oder parallel zu den anderen üblichen Therapien weiter an Bedeutung gewinnen wird und von großer Bedeutung auch für uns und unsere Patienten hier ist.
Am Münchner Leukämielabor werden wichtige Prozesse zur Diagnostik durch den Ersatz von künstlicher Intelligenz, Big Data und Automatisierung unterstützt. Wie genau nutzen Sie diese Technologien und welche Rolle spielen Sie in der modernen Leukämieforschung?
Also fangen wir mal banaler an. Seitdem wir 2005 hier aufgemacht haben, gibt es im gesamten Labor kein Papier. Das bedeutet, jeder Prozess, jede Zahl, jedes Bild, jeder Workflow ist komplett digital abgebildet und ist damit nicht nur kontrollierbar, sondern auch, es kommt nicht auf die Handschrift von jemandem an und er ist für uns auch bezüglich der Maschinen abbildbar. Das sind alles Dinge, die weit vor der künstlichen Intelligenz liegen, aber ohne das würden wir definitiv schlechter agieren können und ohne das würden wir die Algorithmen, die wir gerade mit der KI noch verbessern und wo wir KI trainieren, gar nicht erst trainieren können. Denn wenn wir unsere Daten der letzten 19 Jahre in Leitsordnern hätten, dann könnten wir keine KI trainieren. Und wir haben ja nicht nur alle Prozesse von 1,2 Millionen Einsendungen, wie Sie vorhin gesagt haben, und fast 3 Millionen Befunden digital in unseren Servern liegen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, diese in jeder Art zu kombinieren. Und wir haben im Rahmen unserer Forschungsprojekte zum Beispiel 6000 Genome sequenziert. Dieser Datensatz ist sehr, sehr riesig. Wenn Sie den als ein Netflix-Video downloaden würden, dann müssten Sie 100 Jahre vom Fernseher nicht mehr aufstehen, Tag und Nacht. Diese sind die Daten, die wir zur Verfügung haben. Und das kann man ohne KI gar nicht bewegen und bewältigen, daraus noch mehr abzuleiten oder Vorteile zu ziehen. Wo setzen wir jetzt also KI ein? Wir setzen KI in der Forschung ein, indem wir diese riesigen Datensätze mit KI zum Beispiel untersuchen und sehen, ob wir da neue Muster herausfinden. Aber wir setzen es auch in der Routine ein. Und zwar alles akkreditiert, alles nach ISO-Norm akkreditiert. Wir haben auch die amerikanische CAP-Akkreditierung hier im Labor gültig. Und wir haben natürlich jede rechtliche notwendige Datenschutzregel dabei beachtet. Und wir setzen das in der Routine ein zur Unterstützung unsere menschlichen Tätigkeiten, bevor wir als Internisten, als Hämatologen, als Molekularbiologen, als Bioinformatiker anfangen, die finalen Befunde zu schreiben. KI ist also zusammen mit den anderen Algorithmen, die aufgrund der Digitalisierung des Labors und der Automatisierung alles steuert, ein entscheidender Faktor geworden und wird es täglich mehr, um uns Vorarbeiten zu leisten auf der Basis unseres riesigen Datensatzes für die nächste Fragestellung für den nächsten Patienten. Und dann fangen wir an, als Wissenschaftler und als Ärzte diese Befunde zu schreiben.
Kleiner Schwenk mit Blick auf die Debatte Datenschutz versus Patientenschutz in Deutschland. Welche Hürden bei der Datennutzung für die Forschung sehen Sie und wie können wir diese reduzieren?
Also es ist eine Diskussion, die seit Jahrzehnten geführt wird und die in unterschiedlichen Gremien immer wieder etwas anders geführt wird. Ich bin sicher, ich bin seit 40 Jahren mit Patienten täglich im Kontakt, wir haben von über 50% aller unserer Proben, die wir bekommen hier im Labor, eine Unterschrift des Patienten, dass der sagt, wenn irgendwie mit meinem Material neben der Diagnostik auch noch Forschung unterstützt werden kann, ja, ich bin dabei. Warum haben wir nicht bei den knapp anderen 50%? Weil der Bogen den gar nicht vorgelegt wurde in den jeweiligen Kliniken oder Praxen, weil das dann irgendwie noch zusätzlicher Aufwand ist. Bedeutet also, wir haben 4 Millionen Proben weggefroren im Kühlschrank bei minus 80 Grad und davon in über 2 Millionen haben wir eine Einverständniserklärung der Patienten für Forschung. Das heißt, wir können dann alles machen, ohne natürlich den Patientennamen irgendwo draufzuschreiben, aber für Forschung ja. Und wir können die Daten so verwenden, wie sie unterschrieben sind. Wir können sie pseudonymisieren, wir können sie anonymisieren. Manchmal brauchen wir ja einfach auch nur, wie häufig ist etwas von. Da kommt kein einziger Name auf. Da haben wir Sachen tausendmal untersucht und wir wollen wissen, kommt es davor? Und wir sagen, ja, es kommt fünfmal vor, fünf von tausend. So. Also das alles, was es hier in Deutschland zurzeit an Regeln gibt, das können wir sowieso einhalten. Das, was fehlt, ist, diese Daten anderen zur Verfügung stellen zu können, zu wollen und die zu teilen. Wir machen das in unseren Forschungsprojekten dauernd. Wir haben Forschungsprojekte und wir haben Unterschriften, die komplett akzeptabel sind, zusammen mit dem NIH in den USA. Wir haben mit den europäischen Forschungsinstitutionen Datenunterschriften, wo wir Daten teilen können, anonymisiert oder pseudonymisiert. Und es ist aus meiner Sicht auch im Rahmen der zurzeit gültigen Gesetze, die wir zu 100% einhalten, sehr wohl möglich, das alles zu tun. Nur die Vernetzung, die Datenteilung, die Möglichkeit, Cloud gemeinsam zu verwenden, um die Daten dort von A nach B für Forschung zur Verfügung zu stellen und dann nach dem Ende der Forschung nicht mehr zur Verfügung zu stellen, die ist in vielen Institutionen heute nicht gegeben. Schade eigentlich, denn wir zeigen, dass das geht und wir befinden uns mitten im gesetzlichen Rahmen in Deutschland und in Europa auch.
Geht nochmal in die gleiche Kerbe. Was würden Sie Patientenschützern sagen, die sich Sorgen bezüglich der Verwendung von Patientendaten machen?
Also das Erste, was ich sagen würde, ist, fragen Sie die Patienten, dann werden Sie feststellen, dass die meisten Patienten nach den Regeln, die nun mal heute einzuhalten sind, und dafür bin ich 100%, dem Datengebrauch für Forschung zustimmen würden. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die Regeln sind so streng in Deutschland, das wissen wir ja, das beklagen wir ja auch immer, dass wir hier garantieren können, dass diese Daten sicher sind. Das müssen wir auch können. Wir werden dauernd von Akkreditierungsstellen besucht. Wir werden von Stellen besucht, die mit uns Pharmastudien machen. Das geht bis hin in die USA. Und wenn wir da an irgendeiner Stelle einen Leak hätten, dann hätten wir ein riesiges Problem, gerade auch als private Institution, die wir sind. Ich würde den Daten, den Patienten Vertretern also sagen, das Wichtigste ist, dass man die Patienten fragt, wofür sie sind und dass man dann an den jeweilig forschenden Institutionen die notwendigen Regeln einfach vorhält und einhält. Und das tun wir.
Haken wir nochmal nach. Welche politischen und gesellschaftlichen Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um Ihre Forschung und Arbeit auch in puncto Digitalisierung bzw. Datenverfügbarkeit und Datenzugang weiter voranzutreiben? Was wünschen Sie sich von der Politik, um die Arbeit des MLL zu unterstützen?
Also wir sind da ja schon sehr aktiv. Wir haben Politiker zu Gast. Wir hatten hier den Staatsminister Florian Herrmann. Wir hatten die Gesundheitsministerin Judith Gerlach zu Gast. Wir haben denen ausführliche Führung in unser Labor gegeben und auch mit ihnen über diese ganzen Sachen wie Datenschutz, KI, Anwendung in der Diagnostik gesprochen. Und wir haben da ein sehr offenes Ohr bemerkt. Wir brauchen einfach nur gemeinsam noch mehr Mut. Wir müssen das hier für Bayern besser organisieren. Da gehen die richtigen Schritte aus meiner Sicht auf jeden Fall los im Moment. Wir brauchen das aber auch bundesweit und wir brauchen das europaweit. Und die Gesetze sind da. Innerhalb der Gesetze kann man sehr viel machen. Man braucht einfach mehr Mut, das auch umzusetzen im Interesse der Patienten. Es kann ja kein anderes Ziel geben, als das für die Patienten optimal zu gestalten. Und da braucht es auch unternehmerischeres Denken als die Abschränkungen und die Einschränkungen, die wir zum Teil leider in den verschiedenen Universitätslandschaften erleben. Da kann man sicher noch deutlich mehr auch aus Seiten der Politik veranlassen.
Um Technologien wie KI optimal nutzen zu können, muss man natürlich entsprechend geschult sein. Ist die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern mittlerweile bereits darauf ausgerichtet, solche Tools zu nutzen?
Wir wissen ja alle, dass im Privatleben so viele Dinge genutzt werden, die in der Ausbildung überhaupt gar nicht vorhanden sind. Wenn ich mir überlege, dass im Monat Juni, habe ich gestern gelesen, bei ChatGPT weltweit 2,9 Milliarden Anfragen gestellt wurden, um eine Antwort gebeten wurde, dann können wir nicht glauben, dass der Ausbildungskatalog für das Medizinstudium das im Entferntesten gerade irgendwo abbildet. Müssen wir aber abbilden, weil sich ja nicht nur das Wissen so schnell erweitert und man das nicht alles drauf haben kann. Wenn ich mir überlege, was ich vor 40 Jahren lernen musste, ich fand es viel. Und was man heute lernen müsste, ich kann es ja nur für meinen Bereich hier wissen, das ist ein Faktor 10 oder 20 höher. Dann brauchen wir solche Unterstützung schon während des Studiums. Man muss mit diesen Tools arbeiten und man muss sie auch dann hinterher in der Patientenversorgung und Therapie anwenden, lernen. Das ist momentan aus meiner Sicht nicht gegeben. Brauchen wir aber dringend. Denn es kann nicht sein, dass gerade das Berufsleben da hinterher hängt. Und ich meine, ich weiß nicht, wie man bis übermorgen diese ganzen Dinge bei der raschen Entwicklung, die wir gerade hier erleben in dem Bereich der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung, in dieses Studium einbauen möchte. Aber momentan sehe ich davon nichts.
Immerhin gibt es demnächst überall Tablets, habe ich gelesen.
Ja, das ist schön. Das wäre mal ein erster Schritt. Ich weiß nicht, wann Sie Ihr erstes Tablet gekauft haben, aber es ist sicher ein bisschen her.
Wie sehen Sie die Zukunft des Gesundheitswesens in Bezug auf die Integration von biomedizinischer Forschung und klinischer Praxis? Welche Schritte müssen unternommen werden, um eine engere Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen wie dem MLL und klinischen Einrichtungen zu fördern?
Sehr gute Frage. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, es muss einfach das Denken, dass die Akademie, also die Universität, die für die Forschung logischerweise verantwortlich zeichnet und dafür auch finanziert ist, und eine Institution wie wir, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Im Gegenteil, wir publizieren mit unserem Datensatz und mit unserem Anspruch, diese Daten auch für andere lesbar und verwendbar zu machen, sehr, sehr viel, was der einen oder anderen akademischen Institution nicht gelingt. Was auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil die Beantragung für Drittmittel viel zu langsam geht, weil das Umsetzen dann zeitlich begrenzt ist, weil die Verträge an den Universitäten häufig zeitlich begrenzt sind. Wenn wir hier zeitlich begrenzte Verträge hätten, wir könnten ja unsere hervorragende Mannschaft gar nicht halten. Wir haben keinen einzigen zeitlich begrenzten Vertrag bei unseren 340 Leuten, weil wir die Leute, die gut sind, natürlich halten wollen und auch gut bezahlen müssen. Und diese notwendige Brücke zu schlagen zwischen Akademie und zwei Anführungsstriche Industrie, das ist hier bei uns in Deutschland viel zu stiefmütterlich behandelt. Das sehen wir in den USA, das sehen wir überall woanders deutlich besser aufgestellt und ausgeprägt. Und dieses Denken in zwei verschiedenen Schubladen müssen wir dringend überwinden.
Die Diagnose und Therapie von Leukämie, wobei es hier natürlich bezüglich der unterschiedlichen Varianten zu unterscheiden gilt, haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verbessert. Welche Fortschritte und Innovationen erwarten Sie für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre? Das sind ja auch schon Quantensprünge. Werden wir Leukämie irgendwann ganz heilen können?
Das wäre schön, wenn ich das voraussagen könnte. Ich sage heute aus meiner Sicht, nein, das werden wir noch nicht können. Aber wir haben eben schon über die CAR-T-Zellen gesprochen. Vollkommen neuer Ansatz, der zum Teil in aussichtslosen Situationen sehr, sehr erfolgreich ist und auch noch werden wird. Und in genau dieser Richtung geht es weiter. Und wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass wir diese ganzen Untergruppen von Leukämien heute allein schon nach der notwendigen Klassifikation unterteilen können, dann geht es auch noch weiter. Und wenn wir jetzt gerade in Deutschland läuft Genom.de als Projekt los, seltene Erkrankungen auch aus dem Bereich der Onkologie mit ganzen Genomen in der Routine zu den Standardmethoden parallel analysieren dürfen und auch werden, dann werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren bei weitem noch mehr lernen, wo die Untergruppen sind, wo die prognostisch günstigen oder ungünstigen Gruppen sind, wo wir die Therapie verändern müssen, wo wir speziellen Therapien ansetzen müssen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit Hilfe der größeren Daten, wenn wir sie vernetzen, wenn wir sie nicht nur als Labordaten haben, sondern mit dem klinischen Outcome, mit dem, was bedeutet das für den Patienten, welche Therapie, ist er heilbar, ist er nicht mehr therapierbar, weil leider das Rezidiv gekommen ist, diese Dinge, das müssen wir vernetzen. Wir haben durch unsere Einsender von über 80.000 unserer Patienten Verlaufsanalysen. Wir wissen, dass die Therapie bekommen haben und wie es dann weitergegangen ist. Aber die Daten sind ja da, die sind in den Praxen, die sind in den Kliniken und die sind in den Laboren. In dem Moment, wo wir die vernetzen, werden wir noch einen großen Sprung machen. Die E-Akte ist dabei ein wichtiger Punkt, auf den wir ja nun endlich mal hoffen, dass sie kommt. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir rascher voran. Ob wir das in 10 Jahren hinbekommen, dass jede Leukämie geheilt werden kann, ich befürchte nein. Aber ich sehe sowohl bei dem Verständnis der Erkrankung als auch bei der spezifischen personalisierten Therapie weiterhin große Fortschritte. Unterstützt mit Daten und mit künstlicher Intelligenz. Und deswegen, aus meiner Sicht, vielleicht als Resümee zunächst an dieser Stelle, es gab noch nie eine spannendere Zeit für einen Hämatologen zu leben und zu behandeln und Patienten anvertraut zu bekommen, denn die jetzt im Rahmen dieses Gespräches aufgezeigten Fortschritte in Diagnostik und Therapie waren vorher noch nie so groß und werden wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht mehr in dieser Geschwindigkeit pro ein Jahrzehnt zu beobachten sein.
Und für Sie und das MLL persönlich gesehen, welche mittel- bis langfristigen Ziele und Visionen haben Sie für das Münchner Leukämielabor in den nächsten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren?
Also nach wie vor müssen wir mit der steigenden Probenzahl zurechtkommen. Das ist gar nicht banal. Wir haben mal, als wir angefangen haben vor 19 Jahren, gedacht, wir bekommen so vielleicht im Jahre 2025, also nächstes Jahr pro Jahr 10.000 Proben. Jetzt kriegen wir dieses Jahr wahrscheinlich 135.000 Proben. Also dieses Wachstum, das einfach zu beobachten ist, aus den genannten Gründen, die wir jetzt besprochen haben, dem müssen wir weiter Rechnung tragen, das müssen wir schaffen. Und das wollten wir auch schaffen und das werden wir schaffen. Das ist der eine Punkt. Und die weitere Vision, die wir haben, ist, dass sich die Diagnostik noch weiter spezialisieren und spezifizieren wird und die Therapien dann noch spezifischer werden werden. Und auch das wollen wir hier abbilden. Wollen wir im Rahmen von großen Pharmastudien, die wir sowieso schon betreuen und wo wir Einsendungen aus der ganzen Welt bekommen, auch noch mehr voranbringen. Und wir wollen darüber hinaus auch noch die Möglichkeiten zum Beispiel im Bereich der sogenannten Liquid Biopsy, da geht es um solide Tumoren, wo man den Tumor aus dem Blut nachweisen kann, was ja nun mal unser Gebiet ist, etwas aus Blut nachzuweisen, auch erweitern. Es gibt also x Möglichkeiten, die wir jetzt für die Sache, die wir sowieso schon machen oder auch darüber hinaus in den nächsten 5 bis 10 Jahren machen werden. Und ich bin sicher, dass das eine spannende Zeit wird.
Ich höre schon, die Zahlen, die ich eingangs genannt habe, die werden drastisch nochmal nach oben steigen.
Das ist so, ja. Und da sich unser Einsendekollektiv der Patientinnen und Patienten, wo wir was herbekommen, überwiegend zu über 95% aus Deutschland speist, die sehen Sie schon allein daran, dass der Bedarf für diese Diagnostik größer geworden ist. Und das wird es jedes Jahr. Dieses Jahr sind wir wieder bei +10% im Vergleich zum letzten Jahr.
Vielen Dank, Professor Dr. Thorsten Haferlach vom Münchner Leukämielabor MLL.
Vielen Dank.
Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.